Ah, dieser eine Moment, wenn man reinkommt und man hat die Musik so im Hintergrund, es kommt ein Freizeitparkgefühl auf. Man wurde begrüßt, man hat sein Ticket in diese Erlebniswelt eingelöst und zack ist man drin im großen Erlebnis, in der großen Themenpark-, Freizeitparkwelt oder vielleicht in dem kleinen Familien-Freizeitpark. Der Haupteingang könnte nicht wichtiger sein und natürlich, wie so bei so vielen Dingen, ist alles wichtig. Ja, das ist, ob es der Haupteingang ist, ob das das ist, was danach passiert oder was währenddessen passiert oder auch davor passiert. Und genau das wollen wir mit dieser Folge heute mal genauer analysieren. Was hat es eigentlich mit der Situation Haupteingang auf sich und was fügt das eigentlich zu unserem Erlebnis bei? Und wir gucken uns das hauptsächlich aus der Perspektive eines Freizeitparks an. Ich werde aber versuchen, die FECs und die kleineren Midway Attractions auch noch hier mit reinzuwerfen. Aber erstmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin hier der Podcaster und ich bin auch natürlich der Unternehmensberater, der euch nicht nur über den Haupteingang informiert, sondern auch zu vielen weiteren Themen berät. Hauptsächlich Operations, Guest Experience und HR. Und ihr hört diesen Podcast alle 2 Wochen hoffentlich da draußen. Und falls nicht und ihr seid zum ersten Mal dabei, herzlich willkommen. Es wird eine kleine wilde Reise. Und wenn ihr keine Folge von diesem Podcast verpassen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast bei welchem Podcast-Player ihr das auch immer hört, die Glocke zu drücken, wie man so schön sagt, zu abonnieren. Dann kriegt ihr direkt auf eurem Endgerät eine Mitteilung, wenn eine neue Folge kommt. Aber was hat es jetzt genau mit dem Haupteingang auf sich? Und wenn ich jetzt so mal an meinen Lieblingshaupteingang zurückdenke, der noch nicht mal optisch irgendwie schön ist, aber dramaturgisch irgendwie clever aufbereitet ist, ist es natürlich, wie so oft, Tokyo Disney Sea. Und hier ist der Haupteingang so unscheinbar, wie er nur sein könnte, denn ähnlich wie in Paris ist der Haupteingang unter einem Hotel. In Paris ist das ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, noch überschaubarer. In Disney Tokyo Sea ist es natürlich eine ganz andere Dimension, weil auch ganz andere Kapazitäten hier gefordert sind. Und ich kann euch jetzt wirklich nicht sagen, wie viele Kassen da sind. Es waren vielleicht 20, 30, 40 Kassen oder Ticketschalter, die es auf 2 Seiten gegeben hat. Denn der Zugang zum Hauptpark ist durch eine T-Kreuzung. Und man kommt von der linken und von der rechten Seite und man hat so ein kleines Nadelöhr geschaffen unter dem Hotel. Dort hat man schon längst seine Tickets gezeigt und wertet gekauft, wie auch immer. Geht dann durch dieses kleine Nadelöhr und dann kommt ein sehr, sehr schmaler Gang. Und dieser schmale Gang wird am Ende immer breiter. Irgendwann steht man in diesem italienischen angehauchten Themenbereich und schaut plötzlich auf diesen riesengroßen See mit diesem riesengroßen Vulkan und alles, was sich drumherum so nach und nach aufbaut. Und das ist natürlich dramaturgisch ein absolutes Nonplusultra. Und ich habe das hier ja schon mal in einer der vielen Folgen erwähnt. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Nicht nur, dass das ein Bucketlist-Park für mich gewesen ist, sondern auch der ganze emotionale Aufbau mit dem Vorplatz, den es vor dem Hotel noch gibt, mit einer riesengroßen Weltkugel, die auf so einem Springbrunnen mit mehreren Wasserfontänen bespielt wird. Aber auch die Musik natürlich und die ganzen Leute, die ganzen japanischen BesucherInnen natürlich auch, die sind super lieb und freundlich und haben mega viel Spaß bei der ganzen Sache. Und dann steht man da plötzlich in dem, ja, meiner Meinung nach schönsten Freizeitpark der Welt. Also da gibt es nichts Näheres, was man sagen kann. Und der Haupteingang hier ist eigentlich nur nebensächlich und bietet hier einen dramaturgischen Aufbau, damit man vor allem auch diesen Zu- und Abgang zum Park hat. Und das läuft auch in dem Park, wenn man sich Videos ausschaut, die aus den Hotelzimmern nachts oder abends gedreht werden. Alles sehr organisiert ab, der Park wird auch recht schnell geclearet, sprich also die MitarbeiterInnen, die schaufeln oder fegen dann die BesucherInnen aus dem Park, also clearen im Sinne von ja säubern oder freimachen, sodass der Park dann halt geschlossen werden kann, die Rolltore runtergehen und dann vorbereitet werden für den nächsten Tag. Und warum ist der Haupteingang so wichtig? Klar, hier der dramaturgische Aufbau, aber natürlich ist der Haupteingang mit den Kassen, die wir auch in einer anderen Situation vielleicht auch nochmal erläutern werden, ganz wichtig. Aber der Haupteingang an sich ist ja erstmal der erste Kontaktpunkt mit dem echten Erlebnis. Also wir haben in unserer Customer Journey natürlich vor unserem Besuch die Pre-Visit-Sachen mit unserer Webseite, mit den Social-Media-Kanälen. Vielleicht hatten wir einen Kundenkontakt durch E-Mail-Verkehr oder wir haben vielleicht in dem Park oder in der Attraktion angerufen. Aber wenn wir an dem Haupteingang stehen, an den Drehkreuzen und da zum allerersten Mal unsere Tickets einscannen, dann sind wir wirklich da. Also dann sind wir wirklich auch drin und damit hat sich dann quasi das Bezahlte ab dem Zeitpunkt eingelöst. Also ich kaufe ein Eintrittsticket. Die Erwartungshaltung ist ja natürlich ganz klar. Ich habe ein Eintrittsticket und ich komme dann in diesen Park hinein. Ich scanne es ein, gehe durchs Drehkreuz hindurch und stehe dann auf einem Plaza, auf einer Main Street oder auf was für einem Bereich auch immer. Und ihr als Freizeitschaffende da draußen wisst ja ganz genau, dass jeder Park super unterschiedlich ist. Main Street sind natürlich die ganzen klassischen Dinge, die wir uns bei Disney App geguckt haben, aber es kann auch sein, dass ein großer Platz wartet oder vielleicht erstmal ein kleines Waldstückchen wie in Kolmaden, dass man plötzlich mitten im Wald steht und erstmal gefühlt kilometerweise einen Berg hochläuft, bis irgendwas passiert. Also es kann von A bis Z wirklich alles dabei sein. Aber wir schauen uns den Haupteingang erstmal als Arbeitsplatzsituation an, denn die Drehkreuze haben nicht nur den wichtigen Teil, dass wir unsere Tickets validieren können, wir können also herausfinden, hat der Gast jetzt vor uns ein gültiges Ticket oder nicht, was in der Regel nebensächlich ist, weil zu 99,9% haben die Leute ein richtiges Ticket, also es ist nicht wie bei vielleicht Veranstaltungen oder vielleicht bei irgendwelchen Sitzplatzgeschäften, dass man da vielleicht irgendwie falsch laufen könnte. Sei denn natürlich, du hast fürs Phantasialand gebucht und stehst im Bottrop, dann bist du definitiv falsch an der Stelle, ganz klar. Aber wir steuern damit auch einmal den Kapazitätsfluss. Also wir können an der Stelle bestimmen, wie schnell strömen die Gäste in den Park hinein. Und vor allem können wir hier auch schon bestimmen, wie begrüßen wir unsere Gäste zuerst. Und ich erinnere mich gerne an meine Zeit nach Legoland Malaysia zurück, wo die ersten anderthalb Stunden für mich eigentlich ganz klar waren, ich stehe jeden Tag morgens mit meinen Performern mit am Drehkreuz, kostümiert oder nicht kostümiert, mit Mikro oder ohne Mikrofon und die Leute werden begrüßt. Es wird ein High Five gegeben, es wird abgeklatscht, Fistbump, man spricht mit den Leuten kurz, man tanzt mit den Leuten, man macht direkt ein Foto als allererstes. Da gibt es so viele Möglichkeiten zur Interaktion und ich frage mich oft bei vielen Freizeitparks, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Brauchen wir das noch an der Stelle? Oder ist einfach die tatsächliche Prozessabarbeitung hier viel wichtiger? Denn gerade bei so größeren Parks wie Disney oder Universal ist ganz klar, die Masse entscheidet. Die müssen schnell da rein. Und bei Disney Sea, da hat es keinen interessiert, was an den Drehkreuzen passiert ist. Die Leute sind an den Drehkreuzen vorbeigeströmt und auf dem großen Vorplatz standen schon MitarbeiterInnen mit großen Schildern Don't run, please walk. Ja, dass die Leute dann nicht in einer Massenpanik oder einer Massenvorfreude eher ausrasten und da sich umrempeln, was in Japan meiner Meinung nach, glaube ich, wahrscheinlich nicht so häufig vorkommen wird oder vorkommen kann oder vorkommen soll. Anyways, der Haupteingang ist erstmal per se als Arbeitsplatz auch eine Position. Wir haben in der Regel also auch dort Mitarbeitenden abgestellt, der dann die Tickets kontrolliert oder beziehungsweise der dort assistiert, die Tickets zu scannen. Beziehungsweise noch einen Schritt weiter gedacht, heutzutage hat man ja nicht mehr an jedem Drehkreuz jemanden stehen, der das macht oder der assistiert, sondern man hat mehrere Self-Scanning-Terminals oder Self-Scanning-Drehkreuze, wo die BesucherInnen dann ganz einfach selbst arbeiten können und ein Mitarbeiter tigert so ein bisschen hin und her. Und da ist jetzt natürlich die Frage, warum macht man das eigentlich? Warum macht man das wie bei den Lebensmittelgeschäften, dass die Leute selber plötzlich die Arbeit machen. Die zahlen doch super viel Geld. Also warum müssen die sich auch selber noch einscannen? Das hat natürlich wirtschaftliche Gründe und wenn man mal so ganz krass überlegt, ist das Drehkreuz, der Haupteingang an sich als Arbeitsplatz eigentlich auch noch nicht mal den ganzen Tag ausgelastet. Gerade morgens natürlich, wenn alle Leute in der Regel fast zeitgleich reinströmen und natürlich auch Richtung Parkschließung, wenn die meisten Leute fast wieder gleichzeitig den Park verlassen. Das ist bei den meisten Freizeitattraktionen so. Und der Haupteingang hat natürlich jetzt die Möglichkeit, okay, wie steuere ich das jetzt? Ich könnte also diese Self-Scanning-Terminals dahin stellen, die Leute scannen sich selber ein und sind dann plötzlich drin. Und dann? Was passiert dann? Dann habe ich die Mitarbeitenden hinter mir gelassen. Das heißt also, die haben ihren Job mehr oder weniger getan, beziehungsweise ich brauchte keine Hilfe als Gast. Also super, das System funktioniert. Und dann stehe ich aber mittendrin. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Was passiert danach? Und wenn wir uns mal ein paar Beispiele angucken, der Moviepark hat das ganz clever gemacht mit seinem Main Gate, so nennt sich das im ja, Masterplan, dem Haupttor. Also man geht eigentlich erst durch ein Drehkreuz hindurch und geht danach erst durch ein richtiges Tor, um dann nochmal ein optisches Highlight zu setzen. Und das finde ich ja ganz spannend, hat der Europapark jetzt ja auch erkannt und hat seine Drehkreuze unter der Monorail Station an der Deutschen Allee rausgeworfen und viel weiter zurückgezogen, sodass die BesucherInnen schon weiter vorne gebatcht werden können. Das heißt also, bevor die Drehkreuze überhaupt aufhaben, kann man da schon ganz gut die Leute wegstauen. Und dann gehen die Leute erstmal nach dem Ticketscan direkt durch das, ja, man kann jetzt fast sagen, durch das Eingangstor hindurch in die Deutsche Allee hinein und hat da schon direkt das Erlebnis. Man muss sich also nicht mehr um seine örtlichen Sachen jetzt kümmern. Die Realität ist an der Stelle schon abgehakt. Ich habe mein Ticket abgegeben, also kann ich mich jetzt auf das Wichtigste konzentrieren, Spaß zu haben. Und da kann man natürlich dann auch diverse Möglichkeiten anbieten, den Leuten nochmal Toiletten anzubieten, natürlich einen Shop, ganz klar, F&B, Retail, alles ist möglich. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, wo ich immer ein bisschen Probleme habe mit vielen Haupteingängen. Die bieten wenig die wichtigsten Sachen an. Also der Europapark oder auch der Moviepark, die haben das ganz clever. Direkt am Eingang gibt es die Schließfächer, weil man ganz genau weiß, da verlässt man in der Regel ja auch den Park wieder. Wir haben dort die erste Gästeinformation. Wenn wir ein riesig großes Gelände haben, haben wir natürlich auch noch eine zweite Gästeinformation. Wir haben dort vielleicht sogar einen VIP-Lounge-Bereich, wo sich VIPs aufhalten können, und Toiletten. Toiletten, Toiletten, Toiletten. Ganz wichtig, das ist bei Haupteingängen, finde ich, auch eines der wichtigsten Dinge. Ich habe eine Dackelblase, ich bin so voller Vorfreude, ich gehe rein und gucke direkt, wo ist der nächste Klo. Und idealerweise hat man hier sogar schon vorgesorgt und hat draußen vor den Drehkreuzen schon irgendwelche Toiletten installiert, damit die BesucherInnen nicht da strugglen, wenn der Park vielleicht noch zu hat. Man ist viel zu früh da. Und muss die Zeit jetzt irgendwie totschlagen, dann kann man schon mal in Ruhe Pipi machen gehen. Oder vielleicht hat man sogar eine Information draußen schon eine Stunde vor Parköffnung geöffnet, wenn man weiß, man hat auch eine hohe Frequenz an BesucherInnen, dann kann man sich auch da schon mal informieren, vielleicht schon mal Upsales anbieten. Lirum Larum. Ich schweife ab, ich wollte eigentlich zum Haupteingang, nämlich zu den Drehkreuzen wieder zurück. Denn das ist ja auch ein Arbeitsplatz, habe ich gerade gesagt. Und es ist vor allem Dinge auch ein Platz, wo sich ein Mitarbeiter den ganzen Tag aufhalten muss. Und was brauchen wir hier eigentlich? Und da kann ich euch eine Sache sagen, und das habe ich jetzt gesehen bei einem neuen Freizeitpark, der in Deutschland eröffnet worden ist. Und da bin ich fast schon wieder ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil der Park komplett aus dem Boden gestampft wurde. Ich spreche vom Peppa Pig Land, also man hat ein paar Eröffnungsvideos und Fotos gesehen. Der Eingangsbereich mit den Drehkreuzen ist zum Beispiel totally exposed. Er ist ohne Schatten, ohne Unterstellmöglichkeiten dahin geklebt. Ich meine, gut, im Süden Deutschlands ist das Wetter auch in der Regel trockener als hier im Westen. Aber auch gerade wenn die Sonne scheint, ich brauche doch einen Unterstand. Und deswegen, wenn ihr da draußen euren Haupteingang mal genauer analysieren wollt, dann unterfragt euch doch erstmal, haben meine Mitarbeitenden überhaupt an den Drehkreuzen einen schönen Arbeitsplatz? Und dieser schöne Arbeitsplatz kann dadurch entstehen, dass wir erster Linie einmal eine Unterstellmöglichkeit haben. Idealerweise ist der komplette Bereich sogar schon mal irgendwie überdacht, damit auch unsere BesucherInnen im Trockenen sind. Dann, wenn wir mit Drehkreuzen arbeiten, ist natürlich auch super wichtig, dass wir für unsere Gäste mal mitdenken, die mobilitätseingeschränkt sind. Sprich, die einen Scooter oder einen Rollstuhl benötigen, aber auch Familien mit Kinderwegen zum Beispiel oder Bollerwegen. Und da kann man schon die erste große Interaktion mitgeben, nämlich gerade wenn ich Kinder habe, die im Kinderwagen reinkommen, aber auch mit den Rollstuhlfahrenden, da kann ich super gut interagieren, die kann ich willkommen heißen, ich sage hier, hey, herzlich willkommen, hier ist euer besonderer VIP-Eingang, fühlt euch wie der König, habt einen riesen tollen, spannenden Tag hier bei uns, ja, da kann man richtig viel Gas geben und richtig viel mitmachen, weil wenn man an der Seite einen extra Eingang aufmacht, dann wirkt das ja schon so ein bisschen special, und wenn man das noch verbal hervorhebt, dann kann man den Leuten nochmal richtig was mitgeben. Und gerade, finde ich immer, bei kleinen Menschen oder halt bei den mobilitätseingeschränkten Personen, da kann man so viel einfach noch an Erlebnis, an Gedanken, ja, an Erinnerungen mitgeben, das sollte man auf keinen Fall versäumen. Eine andere wichtige Sache, die man an einem Haupteingang für seine Mitarbeitenden auch haben sollte, ist natürlich ein, jetzt kommt mein Lieblingswort wieder, Kabuff. Und wenn du dich jetzt fragst, was ist ein Kabuff? Ein Kabuff ist eigentlich das Wichtigste, was man in jeder Attraktion, in jedem Fahrgeschäft, in jedem Gebäude haben sollte. Das ist einfach eine Kammer mit ein bisschen Gedöns drin. Sprich, da ist ein Mop drin, da ist ein Lappen drin, da ist ein Eimer drin, da ist ein Besen drin, da ist eine Müllzange drin, da sind Mülltüten drin, Prospekte, Flyer, Aufkleber für Kinder. Alles, was man da reinschmeißen kann, sollte man da reinschmeißen, denn man sollte immer Dinge zur Verfügung haben, die man halt braucht. Consumables, sagt man nur. Consumables, also verzehrbare Dinge, wie zum Beispiel einen Sticker, den ich an ein Kind rausgebe oder eine Mülltüte, die ich benötige, weil ich gerade sehe, oh, hier ist gerade nichts zu tun, aber da vorne quillt der Müll über, dann kann ich immer eben dahin rennen und das auch noch erledigen. Und natürlich, neben dem Kabuff, idealerweise ist vielleicht auch noch eine Stehhilfe oder eine Sitzhilfe, weil den ganzen Tag da an so einem Drehkreuz stehen, ist auch anstrengend. Idealerweise habe ich die Position sogar so geplant, dass es eine rotierende Position ist mit verschiedenen Positionen oder auch verschiedenen Aufgaben, die dazu führen, dass derjenige sich auch mal hinsetzen kann, verschnaufen kann, sein Trinken irgendwo abstellen kann. Weil ich persönlich finde es wirklich unglaublich tragisch und schlimm, und das habe ich auch schon in vielen Freizeitparks gesehen, auch in großen Parks, wenn man an den Drehkreuzen morgens reingeht und da hat ein Mitarbeiter oben drauf seine Trinkflasche abgestellt. Das muss nicht sein, das zerstört die... Ich wollte gerade fast das I-Wort sagen. I wie Interaktion, nennen wir es mal lieber so. also da kann man wirklich viel Meter mitmachen, dass man sagt, okay, wir bieten unseren Mitarbeitern so viel Platz und Räumlichkeiten wie möglich, dass man sich ausruhen kann, aber auch sein Gedöns irgendwo hinschmeißen kann, damit man da eine saubere und aufgeräumte Umgebung vor sich findet. Das habe ich ja schon gesagt, der Haupteingang kann natürlich jetzt auch die Kapazitätssteuerung übernehmen, kann aber auch zum Beispiel eine gewisse Besuchersteuerung übernehmen, im Sinne von Jahreskartenbesitzenden oder auch VIPs, wenn wir das Thema gehen, dass man auch da schon den ersten Kontaktpunkt hat und sagt, hey, die Jahreskartenbesitzer haben da vorne einen eigenen Eingang, oder wer VIP ist, der ist special irgendwie... Ja, man sieht es ihm irgendwie an mit einem Lanyard oder mit einem Sticker oder auch ganz klassisch Geburtstag. Ja, wenn man sieht auf dem Ticket, hey, das ist ein Geburtstagskind, dann gratuliere ich dem natürlich nochmal besonders herzlich. Und das Witzige ist ja, viele Kassensysteme, wenn man was einscannt, die können ja auf dem Bildschirm, wenn es einen Bildschirm gibt, ja auch schon direkt was ausgeben. Und ich habe das witzigerweise vor 2 Jahren im Thorpe Park erlebt. Ich habe mein Ticket da eingescannt und ich habe das Ticket hier in Deutschland gebucht. Dann wurde ich auf Deutsch auf dem Bildschirm begrüßt und das fand ich irgendwie witzig. Und das Tolle ist ja, das ist wieder eine Information, die kann verarbeitet werden durch das Personal. Und das Personal kann sagen, hey, das ist ein Deutscher, hey, ich spreche 3 Worte Deutsch, guten Tag, wie geht es Brötchen? Ja, dann kann man da schon mal irgendwie was machen. Und das war auch so ein kleiner Funfact am Rande. Mein liebstes Ding in Malaysia, den Leuten zuhören und erahnen, wo die herkommen. Ich meine, in Asien ist es natürlich nochmal viel auffälliger, wenn man irgendwelche Mitteleuropäer da langlaufen sieht und wenn man dann nochmal mithört, kann man dann auch nochmal vielleicht ein paar Gesprächsfetzen aufschnappen und darauf reagieren. Wenn da zum Beispiel Deutsche zwischen waren bei den BesucherInnen, was immer mal wieder vorgekommen ist, habe ich mich natürlich direkt dahingestellt und die auf Deutsch begrüßt und die sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Das gleiche wie auch mit AustralierInnen oder auch AmerikanerInnen, was natürlich nicht heißen soll, dass wir unsere Locals nicht huldigen und würdigen. Auf gar keinen Fall sollten die unter dem Tisch fallen. Die sind natürlich unser höchstes Gut bei jeder Freizeitattraktion, denn das sind diejenigen, mit denen wir uns am besten verstehen sollten. Aber natürlich auch die Touristen, die von weiter her kommen, die denken sich, ey, oh, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, wie viele tausende Kilometer gereist, ich bin jetzt hier im besten Legoland-Park der Welt. Also das ist auch nur Fun-Fact am Rande, meiner Meinung nach. Und dann kommt da irgendeine Kartoffel an und sagt, moin, wie geht's? Und dann ist man auch vollkommen irritiert und dann hat man schon wieder so ein Ding, wo man sagt, hey, da spricht man drüber. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, zum Beispiel an so Kleinigkeiten, dass ich in den Universal Studios als kleiner Stoppen, da wurden wir auf Deutsch angesprochen oder auch in Epcot mit dem Exchange-Programm, wenn man da im deutschen Themenbereich ist und man wird auf Deutsch angesprochen. Das ist ja, das bleibt voll hängen. Deswegen, die Situation am Haupteingang ist ultra kritisch, weil auf der einen Seite die Leute wollen rein, also idealerweise habt ihr das so gut organisiert, dass die Leute wupp, wupp, wupp drin sind und halten sich nicht lange drauf, da irgendwie auf. Aber wenn man sich da schon aufhält und irgendwie Zeit verbringen muss, weil das System so verschuldet, dann sollte man natürlich auch interagieren, Leute ansprechen. Einfachstes Goodie kann ich euch ganz kostenlos hier mitgeben. Guckt euch mal, keine Ahnung, einfach die BesucherInnen genauer an und guckt mal auf die Kleidung. gerade bei so Kindern, wenn man sieht, ich meine, im Lego-Park war es noch ein bisschen krasser, wenn die ein Ninjago-T-Shirt anhaben und man sieht oder erkennt den Charakter da drauf wieder und sagt, hey, cool, du hast Ninja Kai da drauf, was sind seine Fähigkeiten und cool, hey, ich bin aber Team Lloyd oder so, dann kann man direkt drauf reagieren. Ja, auch im Moviepark, wenn die Leute ein Film-T-Shirt anhatten. Ich war der Erste, der darauf angesprungen ist, weil das so einfaches Futter ist, eine Interaktion herauszukitzeln. Und auch wenn man nur den Leuten sagt, hey, du hast aber ein cooles T-Shirt an. Perfekt, du siehst heute top aus. Oder wenn ein Kleinkind eine coole Sonnenbrille auf hat, einfach mal darauf hingehen und sagen, hey, Mr. Cool, das sieht prima aus. Bleib weiter so cool, ja. Also das wirkt jetzt alles so lapidar und ich würde fast vermuten, irgendwann mache ich bestimmt noch mal eine Folge zum Thema Schauspielen in Freizeitparks und was Freizeitpark-Schauspiel eigentlich ist. Das ist nämlich auch, glaube ich, eine ganz eigene Welt. Aber ich kann euch versprechen, die Situation am Haupteingang, die kann durch technische Veränderungen, wie zum Beispiel im Europapark natürlich nochmal eine ganz andere dramaturgische Aufwertung bekommen. Man kann aber auch wie im Moviepark oder halt auch in kleineren Familienparks, Traumland auf der Bärenhöhle zum Beispiel, da wird man direkt in der Kasse schon gescannt und kontrolliert oder auch der Jala-Park, aber da hat man die Interaktion, ne? Also warum nicht nutzen und mit den Leuten nochmal auf Tuchfühlung gehen? Und ich finde es irgendwie auch ganz schön, dass wir uns von diesen ganzen ja, ich wollte jetzt eigentlich Kassen sagen, aber kalten ist noch viel schöner, von den kalten Kassen verabschieden, die da so stehen mit diesem kleinen Guckloch dann da drin oder mit diesem kleinen Sprechloch da irgendwie und dann kommt noch irgendwas aus dem Lautsprecher, weil man natürlich seine Mitarbeitenden schützen möchte oder vielleicht auch durch die Klimaanlage, I don't know. Aber es ist viel schöner, mit jemandem zu sprechen, der keine Scheibe vor sich hat oder irgendwie ein Gitter. Und das kann man am Drehkreuz so super einfach machen. Und wenn man am Haupteingang alles vorbereitet hat, sprich seine Drehkreuze parat, seine Eingänge richtig ausgewiesen hat, dann kann man halt auch hier noch ein bisschen was von der Organisation verschieben, verändern oder auch verbessern. Also ich finde, da ist bei den meisten Parks das meiste Verbesserungspotenzial, weil es nie optimal läuft. Und das ist noch nicht mal den Parks geschuldet. Bei vielen Parks ist es organisch gewachsen und da ist das halt einfach so. Und man muss auch sagen, Drehkreuze sind tatsächlich gar nicht mal so günstig und solche Systeme. Und wenn man natürlich eine hohe Kapazität in so eine Freizeitattraktion reinballert, dann klar, guckt man da auch natürlich, wie man das am besten veranstaltet. Kurzer Ausblick zu den kleinen FECs und Midway-Attraktionen. Hier finde ich es immer ganz interessant. Hier gibt es wirklich auch Kraut und Rüben an Eingangslösungen und auch hier, wie bei den kleineren Familienfreizeitparks, ist die Kasse gleichzeitig auch schon der Haupteingang. Das heißt also, ich bin an meinem Ticketschalter, sage hier 3 Erwachsene und 5 Halbe und dann geben die mir die Tickets aus dem Fenster und dann gehe ich 2 Schritte weiter und bin schon drin. Aber wir haben hier natürlich dann diese Situation, was ich gerade schon gesagt habe, von da sitzt jetzt hier jemand in einem Räumchen, in einem Kämmerchen, wenig Interaktion, oftmals sehr verwaltungstechnische, gefühlte Abläufe, alles ein bisschen kühl. Und da kann man das schon viel schöner machen, indem man vielleicht die Fensterscheibe entfernt oder aufmachen kann vielleicht oder die Möglichkeit gibt, mit den Leuten genauer zu sprechen oder auch die kleinen Menschen, die man an der Kasse nämlich niemals sieht, das ist auch so ein großes Ding, dass man mit denen versucht zu interagieren oder noch einen netten Spruch irgendwie mitgibt. Also das, was ich eigentlich am Drehkreuz machen würde, vielleicht da in der Kasse mache. Und jetzt sagt man natürlich, da habe ich aber keine Zeit für. Ja, ich habe so viele Besucher hier und ich muss das hier so schnell, zacki, zacki, zacki. Ja, aber ganz ehrlich, wenn die Leute sehen, das dauert vielleicht 30 Sekunden länger, weil jemand da vorne Spaß bereitet, dann sind die Leute nicht sauer. Die Zeit für einen netten Spruch hat man immer. Die Zeit für ein Hallo und Danke und schön, dass ihr da seid, ist immer da. Wir leben zwar in einer schnelllebigen und kurzweiligen Zeit, aber wir sollten das nicht so kurzweilig werden lassen, dass wir solche Dinge unterm Tisch fallen lassen. Und eine Sache noch zum Abschluss, was eines meiner größten Kritikpunkte ist bei FECs und Haupteingängen oder Kassen oder generell dieses ganze Prozedere an den FOHs, also beim Front of House oder Front Desk oder Reception Desk, das nennen die meisten Parks auch so, wie sie gerade wollen und lustig sind, was ja auch vollkommen gut ist. Die meisten Kassen sind viel zu hoch. Wenn ihr eine Familienattraktion seid und ihr habt eine Kasse, bei der ein normal erwachsener Mensch, da würde ich mich jetzt mit meinen 1,70 fast mit einschließen, gerade so über die Theke ragt, dann haben wir 2 Probleme. Erstens, vielleicht habt ihr Personal, was ebenso gerade nur über die Theke ragt, was dann dazu führen kann, dass das ein bisschen komisch ausschaut. Es ist doch viel schöner, wenn der Mitarbeiter auch viel sehen kann und sich auch viel bewegen kann und auch gesehen wird, weil dafür ist man ja an der Kasse, man will den ersten Eindruck erwecken. Und die zweite Sache ist, man sieht halt die kleinen Menschen nicht. Und das ärgert mich so sehr, gerade bei so Indoor-Spielplätzen auch, dass die Kassen so hoch gebaut sind, aus Gründen, die ich noch nicht mal weiß, ja, oder auch viel zu tief gebaut sind. Ihr kennt das wahrscheinlich vom Bäcker, dass die in der Regel Bäckereifachverkäuferinnen, muss man ja sagen, sind ja wenig Männer, aber wenn die sich dann da über die Theke so ragen oder mit der Zange das Brötchen reichen, wenn man so ein Kinderbrötchen gerade bekommt, das ist natürlich alles ein bisschen, na gut, beim Bäcker schwierig geplant, da liegt halt die Ware davor, aber die Ware bei einer Freizeitattraktion, bei einem Indoor-Spielplatz, sind ja wir. Also ich brauche ja gar nicht so viel Auslage. Das heißt, es reicht auch eigentlich fast wie so eine Art Messestand da zu haben, mit einer Kasse oben drauf, eine Kassenlade links und rechts, vielleicht noch eine Absperrung, damit ich meinen ganzen Kladderadatsch da unten reinwerfen kann, damit man das nicht so sieht. Und dann würde ich sagen, ab die Luzi. Dann wird interagiert, dann wird gesprochen, dann wird vielleicht sogar nochmal irgendwie auf Augenhöhe gegangen bei den Kindern in die Hocke, damit man mit denen sich nochmal unterhalten kann. Das sind so Kleinigkeiten, wo man super viel Meter mitmachen kann, super viele Erlebnisse schaffen kann. Und witzigerweise bei einer Attraktion, wo ich das nicht gedacht hätte, nämlich bei einem Indoor-Spielplatz in Mülheim an der Ruhr, wo ich mir immer dachte, so, oh, das ist so ein oller Bumsschuppen irgendwie und oh, das sieht alles so, also da war auch viel mit Gaffer gearbeitet und Kabelbindern und viele, viele laminierte Schilder, also kleiner Callback an eine der letzten Folgen. Aber die hatten zum Beispiel eine Kasse, die war auf Hüfthöhe. Das heißt, die haben immer die Kinder gesehen. Und die Kinder konnten auch über die Theke hinweg schon mal in die Halle gucken und sehen, oh, da geht's gleich los. Und dann steigt die Spannung. Ja, da kann man super viel mitmachen. Und ich kann euch wirklich versprechen, der Haupteingang, der wird oft unterschätzt als Interaktionsmöglichkeit. Der Haupteingang ist der wichtigste Touchpoint. Es ist nämlich der Eingang in eure Erlebniswelt. Er kann thematisiert sein, er kann beschauspielert sein, alles gut und schön und möglich. Aber wichtigstes Ding ist, dass für eure Mitarbeitenden dort ein guter und vorbereiteter Arbeitsplatz zu finden ist, an dem die ihre Arbeit machen können, so wie wir sie uns wünschen, dass sie gemacht wird. Und wenn ihr dabei immer noch Hilfe benötigt, dann schreibt mich gerne an. contact@stefanburian.com und wenn dir diese Folge gefallen hat oder auch die nächsten Folgen, du die nicht verpassen möchtest, das war kein richtiges Deutsch, aber ihr wisst, was ich da draußen meine, dann abonniert doch einfach den Podcast auf eurem Podcast-Player eurer Wahl und ich wünsche euch erst da draußen mal noch eine schöne Zeit und bis bald.